Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr macht das prima. Ihr braucht keinen Pfarrer. Ihr habt das im Griff. Einwandfrei. Super. Und ich glaube jetzt in Frankenberg, wo ich drüben war, es ist der erste Gottesdienst, den ich verlassen habe vor der Kollektensammlung. Fand ich auch irgendwie interessant. War aber jetzt also nicht beabsichtigt, sondern das war ja dadurch, weil ich zu euch rüberkommen darf und bin ja gern bei euch. Ja, ist schon spannend, das so zu sehen. Und ich nehme euch jetzt in der Predigt mal mit hinein in etwas, was ich erlebt habe. Nämlich das Thema lautet Gottes Neuanfang mit uns Menschen. Ich möchte aufs Evangelium, den Grund des Evangeliums nochmal intensiv darauf eingehen. In Auerswalde haben wir verschiedene Hauskreise. Über Jahre schon, und wir fühlen uns in unserem Hauskreis auch recht wohl. Es ist ab und zu mal Veränderungen, Leute, die rausgehen, andere kommen dazu, aber ziemlich, ziemlich stabil. Über Jahrzehnte. Und es war schon immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr, eigentlich müssen neue Leute rein. Vielleicht sollten wir uns auch mal teilen, dass wir multiplizieren und dass das wächst. Ach nö, das ist so schön hier. Und dann kann, wenn andere neue Leute kommen, dann kann man sich nicht mehr so öffnen. Und oh nein. So, das heißt, Hauskreis, wir kreisen um uns. Und das ist schon über Jahre ein Gebetsanliegen von mir gewesen, Herr, dass irgendwie das, da geht mehr, irgendwie, da ist Luft noch oben, eine ganze Menge. Und jetzt hat es der Herr geschenkt im letzten Jahr, dass ich von mehreren Leuten angesprochen bin, was das eigentlich ist, Glaube, worum geht es im Leben und. Und wir haben jetzt bei uns in der Firma einen Gesprächsabend zusätzlich zum Hauskreis. Also ganz bewusst kein Gesprächskreis, sondern Gesprächsabend. Einmal im Monat, 10 bis 12 Leute. Und wir sprechen über die Themen des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Wozu arbeiten wir eigentlich? Was soll das alles? Und. Wie kriegen wir unsere Herausforderungen? Wie können wir damit umgehen? Also es ist noch, sage ich mal, ziemlich unfromm, ob es fromm überhaupt sein soll, ist die Frage, aber geistlicher wird es auf jeden Fall. Und wir hatten, da ging es um das Thema Ostern. So, dann habe ich erzählt, Ostern mit PowerPoint und Bilder, also Ägypten, Israel, Auszug, Pessachlamm und die ganzen Sachen. Und an dem Abend stellte dann einer die Frage, habe ich also Ostern, wie das also, was damit zusammenhängt, wie das bis zum Kreuz führt, Auferstehung und. Dann fragt er mich, ja, soweit, alles verstanden, aber eine Frage habe ich dennoch. Ich sage, welche hast du denn? Wieso muss ein Zimmermann für mich sterben? Verstehe ich nicht. Eine recht herausfordernde Frage, aber es war keine provokative, es war eine ganz, ganz ernsthafte Frage, warum muss denn für mich ein Zimmermann sterben? Was soll denn das? Und da war ich schon erstmal auf die Frage überhaupt nicht vorbereitet. Natürlich hätte ich was erzählen können, aber das wäre bestimmt, wäre ich nicht so auf den Punkt gekommen. War also schon spät am Abend, jeder bringt ein anderer was zu essen mit und gibt auch mal ein Gläsel Wein. Also so 11:30 geht so der Letzte. Also so ist ein gewisser Wohlfühlcharakter da. Wir lieben das, wunderschön. Okay, ich habe alles weggeräumt, die sind heimgegangen, ich gehe die Treppe in der Firma runter und dann kriege ich den Eindruck, dass der Herr zu mir sagt, bring den Nikodemus. Ah, sage ich ja, super, super Idee. Deine sind so immer mit Abstand die Beste und Nikodemus gefällt mir. Also, als wir dann einen Monat drauf, einmal im Monat ist das, wieder Gespräch hatten, sage ich so, wir bringen das Thema, warum musste für uns ein Zimmermann sterben? Was soll das? Ich sage, okay, bevor ich beginne, das zu beschreiben, Rückfrage von mir. Spürst du etwas von Gott? Weißt du, dass er existiert? Antwort, war ja zu erwarten. Nö, ich spüre nichts von dem Gott. Bestenfalls bin ich mir nicht sicher. Ach, das ist interessant. Das heißt, du, wir, ging jetzt überhaupt nicht so sehr zu fixieren auf eine Person, die die Frage gestellt hat, darum ging es ja gar nicht, sondern das Thema zu bearbeiten. Ich sage, okay, wir spüren, oder viele spüren davon nichts, dann gibt es für mich davon zwei logische Schlussfolgerungen. Die eine logische Schlussfolgerung ist, es gibt keinen Gott und alle Religion ist nur Einbildung. Logische Schlussfolgerung. Klar, merkst nichts davon, gibt's nicht. Es gibt aber eine zweite logische Schlussfolgerung, wenn man von Weitem drauf schaut und jetzt nicht recht haben will oder versucht, eine Richtung zu argumentieren, das merken die Leute sofort. Die zweite logische Schlussfolgerung könnte sein, es gibt einen Gott, der alles geschaffen hat, aber wir spüren von ihm nichts, weil wir von ihm getrennt sind. Okay? Denkbar. Entweder es gibt ihn nicht oder es gibt ihn, wir spüren bloß nichts davon. Relativ einfach. Und dann bin ich mal reingegangen und habe gesagt, schau mal, es begann alles mit dieser alten Geschichte im Paradies. Ich erzähle euch das nicht, weil ich euch was erzählen will, sondern es soll eine Brücke sein, dass wenn ihr solche Fragen bekommt, dass ihr in der Lage seid, noch einfacher damit umzugehen. 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Bebauen und bewahren ist der Sinn des Lebens. Ein Teil. Der dritte Punkt davon ist noch Beziehung leben. Okay, aber das machen wir mal. Also, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Hier steht nicht, du darfst nicht. Gott engt dort überhaupt nicht ein, sondern lässt den Menschen in der Freiheit, wünscht sich aber, dass der Mensch bei ihm ist. Sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du sterben. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, sollt ihr nicht essen von allen Bäumen im Garten? Nein, hat er nicht gesagt. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Also, Botschaft war angekommen, war verinnerlicht. Da sprach die Schlange zur Frau. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Das steckt im Menschen drin. Die Despoten dieser Welt verhalten sich, als wenn sie der liebe Gott persönlich wären. Nur die Früchte sehen anders aus. Ja? Weiter. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Absolute Lüge. Weder der Mensch wird es wie Gott, noch wird er nicht sterben, sondern starb. Und ihr werdet wissen, was gut und böse ist. Das ist ja der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Meine Lieben, zu wissen, was gut und böse ist, ist eine Herausforderung jeden Tag. Ich bekenne euch, dass ich nicht weiß, was gut und böse ist. Was ist, wenn mit den Kindern irgendeine Herausforderung ist? Ist es jetzt wichtig zu schimpfen? Ist es wichtig, nur zu ermahnen, oder ist es richtig, zu schweigen und geduldig zu sein? Was ist richtig? Was mit den Mitarbeitern ein Problem gibt? In welcher Weise ich vorgehe? Was ist richtig, was ist falsch? Was ist gut, was ist böse? Unsere Entscheidungen, die wir treffen, kommen in die Ergebnisse, die Results, die kommen immer erst später. Das heißt, mit unseren Entscheidungen werfen wir den Stein viel weiter, als wir sehen können, aber die Konsequenzen müssen wir tragen. Wir wissen nicht, was gut und böse ist. Davor sollten wir bewahrt bleiben. Riesenherausforderung. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Wir Menschen wollen immer klug sein. Und sie nahm von der Frucht, aß, gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Die Warnung, ob das jetzt genau in dieser Weise so stattgefunden hat, kann sein. ist für mich nicht so entscheidend. Entscheidend ist die Botschaft, die da drin ist. Ich denke, das Bild wird schon so in der Weise gewesen sein. Wobei es steht immer von Frucht, dargestellt wird immer Apfel. Es steht nicht Apfel, es steht Frucht. Nochmal so wichtig. Gott hat gesagt, wenn du meine dir vorgegebene rote Linie überschreitest, musst du sterben. Hat Gott ganz klar gesagt. Das Ergebnis der Handlung der Menschen war erstens, der Mensch muss sterben und das auf Grundlage von Gesetzen. Diese Welt ist gemacht von Gott mit Gesetzen. Physikalische Gesetze, mathematische Gesetze, geistliche Gesetze. Also wenn ich jetzt hier was fallen lasse, fällt das runter nach unten, Gravitation, Erdanziehung. Physikalisches Gesetz. Ob ich daran glaube oder nicht daran glaube, völlig Wurst, es funktioniert. Die Gesetze der Mathematik funktionieren, egal ob ich sie verstehe oder nicht. Das ist absolut weit weg von uns. Und genauso sind auch geistliche Gesetze. Gesetz von Saat und Ernte. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten zum Beispiel. Also das ist auch mal ein geistliches Gesetz. Und genauso war das ein Gesetz, wenn Gott sagt, wenn ihr das tut, habt ihr die und die Konsequenz. Die Menschen haben es getan und haben die Konsequenz nehmen müssen, sterben. Also es war von Gott eine Warnung ausgesprochen und die ist unumstößlich. Das Ergebnis der Handlung ist, dass dadurch der Mensch die innere Verbindung mit Gott verloren hat und deshalb spürt er von Gott nichts. Der natürliche Mensch, der geboren wird auf dieser Erde, ist in dieser Erbfolge drin von Adam und Eva, unterliegt dem Tod, dem Sterben und ist getrennt von Gott, weil Gott das Leben ist. Gott ist das Leben und wenn wir von ihm getrennt sind, ist tot. Das ist ein geistliches Gesetz. Was wäre aber denn jetzt der Ausweg aus der ganzen Geschichte? Natürlich, indem wir alle ganz lieb und brav sind. Schwierig. Deshalb hat Gott das Gesetz gegeben dem Volk Israel am Sinai, mal die 10 Gebote, die Gesetzestafeln. Und wenn wir das Gesetz halten, dann ist der alte Fluch weg und damit haben wir ewiges Leben, wir sind Kinder Gottes, alles in Ordnung. Im Römer 3 steht, wir wissen aber, dass das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Denn, Römer 3, durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch vor ihm gerecht, denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Hä? Ja, na klar. Du sollst nicht lügen. Wer hat noch nie gelogen? Bumm, durchgefallen. Ehre Vater und Mutter. Wer hat über seine Eltern nicht schon mal schlecht gedacht? Und damit Unehre. Bumm, durchgefallen. Begehre nicht deines Nächsten Vieh, Haus oder irgendwas er hat. Noch nie neidisch gewesen? Bums, durchgefallen. Begehre nicht deines Nächsten Weib. Noch nie schief geguckt? Durchgefallen. Wir schaffen es nicht, durch das Einhalten von Regeln in den alten Zustand der engen Gottesbeziehung wieder reinzukommen. Du hast keine Chance, du brauchst dir nicht mal Mühe geben. Du schaffst es nicht. Keine Chance. Deshalb ist Christsein auch keine Religion. Eine Religion bedeutet, du gibst dir Mühe und bemühst dich, einen fernen Gott so gnädig zu stimmen, dass er dich eventuell annimmt. Das ist Religion. Ramadan halten, nach Mekka reisen, 5-mal am Tag beten, Almosen geben und 5. habe ich vergessen. Und dann nicht wissen, ob du wirklich von diesem Allah angenommen wirst. Das ist Religion. Christsein ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung zum lebendigen Gott, wo geschrieben steht, es ist alles vollbracht. Nicht du musst alles tun, sondern Christus hat alles vollbracht. Das ist diese wundervolle Situation, in der wir leben, die so wenigen so deutlich wird, dass sie sagen, wir sind eigentlich die glücklichsten Menschen auf dieser Welt, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Okay, machen wir weiter. Gott wünscht sich aber, dass wir weder durchs Gesetz gerecht werden, sondern er will, dass du lebst. Wie ich eingangs sagte, da hat den Eindruck, dass der Herr immer sagt, bring den Nikodemus. Und da heißt es im Johannes 3, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Genau zuhören bitte. Wer an ihn glaubt, Johannes 3, 17, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das heißt, es steht an mehreren Stellen, wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Du kommst nicht in das Gericht, sondern du bist beim Herrn. Dass der Herr trotzdem dein Leben, dass wir Verantwortung für unser Leben abgeben müssen, völlig klar. Aber nicht das Weltgericht nach Matthäus 24. Denn dort heißt es ja, das, was ihr den meinen getan habt, habt ihr mir getan. Wir sind seine, das Volk Israel, und wir sind der Leib Christi. Das Weltgericht hat mit uns nichts zu tun. Da wird vorneweg mit uns die Sache vom Herrn schon geklärt, aber das ist Weltgericht, das ist was ganz anderes. Und dann heißt es weiter, oder vorneweg im Johannes-Evangelium, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Geschichte. Israel hat wieder mal gemosert und gemeckert. So, also meckrisches Volk, hatten auch schwierige Umstände. Aber im Vertrauen an Gott dran zu bleiben, war immer wieder eine Herausforderung. Und das war dann so schlimm, dass Gott feurige Schlangen ins Zeltlager geschickt hat und die gebissen wurden, starben. Achtung, das hat nicht der Teufel gemacht. Also geistliche Kampfesführung an der Stelle wäre völlig falsch gewesen, hat nämlich nicht der Teufel gemacht. Das hat Gott gemacht. Und Mose ist dann hin und sagt, Gott, das kannst du nicht machen, was passiert denn hier, die sterben. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, dann richte einen eisernen Stab auf, mach eine Schlange ringsrum, Symbol haben wir heute noch in Apotheken. Und jeder, der von der Schlange gebissen wird und stur darauf schaut, wird nicht sterben. Das ist im Alten Testament das Bild des Kreuzes. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, warum muss der Zimmermann sterben? Weil er ohne Schuld und Sünde war. Es war ein reines Opfer. Das heißt, er war in der Lage, deinen und meinen Tod zu sterben, dass wir Tausch am Kreuz sein Leben bekommen können. Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Und deshalb musste jemand dafür sterben, dass dieses geistliche Gesetz erfüllt ist. Warum es dieses Gesetz gibt und wieso, bin ich mir sehr sicher, dass unser Verstand dort komplett überfordert ist. Deshalb lasse ich das Thema für mich selbst. Ich glaube und vertraue einfach, dass Gott den besten Weg gewählt hat. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist im Triumph auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, wirst du reingewaschen mit seinem Blut. Wenn du deine Schuld niederlegst am Kreuz, Vergebung empfängst. Und jetzt hat diese ganze Sache mit dem Kreuz eine große Herausforderung. Das heißt, du wirst dann ein Kind Gottes, wenn du glaubst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Adam und Eva sind aus dem Paradies hinausgeflogen, weil sie Gott gegenüber ein Misstrauensvotum ausgesprochen haben und haben den Feind Gottes geglaubt. Aufgrund deshalb sind sie rausgeflogen. Christsein heißt, Gott ein Vertrauensvotum auszusprechen. Wir müssen zu der Tür, wo Adam und Eva raus sind, durch Unglaube, haben wir nur eine Möglichkeit, durch diese Türe des Glaubens wieder hineinzukommen. Das heißt, Gott zu glauben, dass er gesagt hat, das ist der Weg, dass er wieder zu mir kommen kann. Das ist der Weg des Glaubens. Einen anderen gibt es nicht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Du kannst dir Mühe geben, wie du willst. Natürlich gehört es dann dazu, dass du dein Leben den Herrn hingibst und er dich verändert. Du wirst von Neuem geboren, du bekommst den Heiligen Geist. Und du wirst natürlich dich bemühen, so zu leben, dass Gott Freude an dir hat. Das ist eine ganz andere Sache, völlig klar. Das Angebot Jesu anzunehmen, das Angebot Gottes anzunehmen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und im Triumph auferstanden ist, dass er der Sieger ist über Teufel, Tod und Hölle, ist etwas, was dein Leben komplett verändert und du eine ganz andere Zukunft und Ewigkeit hast. Jesus verspricht dir, wenn du ihn annimmst, Vergebung aller Schuld. Wenn die Sünde blutrot sein sollte, wird sie schneeweiß werden. Altes Testament. Jesus verspricht dir ewiges Leben. Aber nicht erst dann, sondern schon jetzt. Es steht geschrieben, Neuen Testament, wenn du an Jesus glaubst, bist du vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der Tod ist schon gestorben. Du verlässt dann mal die Hülle. Aber du gehst mit deinem Geist in deiner Seele nach Hause. Ganz großer Unterschied. Du wirst gefüllt mit der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist. Und wenn die Kraft Gottes, der Heilige Geist in dir ist, das ist die Power, die das gesamte Universum geschaffen hat. Mit dem bist du verbunden. Das ist der, der dir Eindrücke, der dir Gedanken gibt, der dir Weisheit schenkt, wie du dein Leben führen sollst. Du wirst von Neuem geboren. Von Neuem geboren sein heißt, dass die Seele, Gefühl, Wille, Verstand, die ist beim Sündenfall nach oben gekippt. Und dein Geist, dein Gewissen, die Kommunikation, das Gebet und die Intuition, das ist der Geist, wird bei der Wiedergeburt über die Seele gesetzt. Das heißt, du hast aus der Intuition einen Eindruck und sagst, ich soll das tun, dein Verstand sagt Blödsinn. Und du weißt genau, es ist richtig. Das ist eine Intuition aus dem Geist. Ich habe das an vielen Stellen erlebt. Und ich verlasse mich als Unternehmer nicht mehr sehr auf meinen Verstand, sondern vielmehr auf meine Intuition. Gefährlich, ne? Nein. Ist nicht gefährlich. Mein Verstand, ich bin dankbar für meinen Verstand, kann Messgeräte konstruieren und verschiedene Dinge machen, bin sehr, sehr dankbar für meinen Verstand. Aber mein Verstand ist sehr limitiert. Er weiß nicht, was in der nächsten Sekunde passiert. Das weiß mein Verstand nicht. Wir denken immer, wir sind so klug. Was am Montag passiert, nächste Woche passiert, in dieser Welt, irgendwo, was Einfluss haben wird auf mich, ich weiß es nicht. Mein Verstand hat dazu keinen Zugang. Der ist in meiner Seele. Aber in meinem Geist, wo die Intuition drin ist, die mit dem Heiligen Geist nach oben angebunden ist, die Intuition führt mich, weil sie aus dem Himmel heraus ganz klar die Information kriegt, wie ist die Zukunft. Eigentlich wäre es sinnvoll, das und das zu machen. Klingt vernünftig. Und das Bauchgefühl sagt, Vorsicht, gefährlich, nicht machen. Nicht machen. Das ist das Geschenk, was wir haben, dass wir von Neuem geboren sind, wenn wir an Jesus glauben. Da haben wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen, die das nicht haben. Nutzen wir es doch richtig und sei nicht so ängstlich und feige, sondern gehen vorwärts, wie der Herr uns führt. Spannendes Thema, kann man das ganze Wochenende drüber reden. Sinnerfülltes Leben hier und in Ewigkeit. Das ist das, was Jesus verspricht. Sinn erfüllt. Das heißt, Gott hat für einen Plan für jeden Menschen, auch für dich. Gott weiß, warum er dich geschaffen hat, jetzt und hier und zu dieser Zeit, egal wie alt du bist. Gott hat mit dir etwas vor. Und deshalb ist es wichtig, mit dem Heiligen Geist angebunden zu sein und aus dem geistlichen Leben heraus, aus der Intuition, dem nachzugehen. Dann bist du sowas von beschenkt. Wir sind die glücklichsten Menschen der Erde, wenn wir es denn verstehen würden. Du bekommst seinen Frieden, inneren Schutz und es ist absolute Versorgung zugesagt. Wir bekommen nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und auf jeden Fall das, was wir brauchen, um seinen Willen zu erfüllen. Völlig klar. Und im wahrsten Sinne des Wortes sind wir Kinder Gottes. Kinder dessen und Geliebte dessen, der Himmel und Erde geschaffen hat, um den Millionen von Engeln sind, wo Jesus gesagt hat, ich gehe zum Vater und bereite euch eine Stätte, weil ich möchte, dass ihr dort seid, wo ich bin. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass wir in der Ewigkeit sind. Aber solange wir hier noch bleiben müssen, nicht dürfen, müssen, denn alle, die dort sind, ich habe mit einigen gesprochen, die wollen alle nicht wieder zurück. Also die, die wir hier noch bleiben müssen, wollen wir Frucht bringen in unser Leben, Leuchttürme sein, Einfluss nehmen, dass wir die Welt etwas besser gestalten und Zeugen sind von dem, der das Leben ist. Dafür sind wir da. Nicht nur zum Arbeiten und Geld verdienen und Geld ausgeben und Steuern zahlen und Angst haben, wenn die nächste Energiekrise kommt. Das ist das Problem von den Leuten draußen. Das ist nicht deins. Du lebst auf einem anderen Level. Aber da drin muss man sich auch üben und trainieren. Jesus für sein Leben anzunehmen hat auch einen Preis. Der Preis ist, dass du ihn annimmst als den Herrn über dein Leben. Morgens werden ja Gebete so gestartet wie, Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Wir bitten dich um Bewahrung auf der Fahrt und dann brauchen wir noch dieses und jenes und das und jenes und der und der und der und der und lass uns das Essen gut schmecken. Amen. So, das ist so Standardgebet, das christliche Morgengebet. So. Ich überziehe ein bisschen, weiß. Aber eigentlich ist das eine Bestellung an den Lieferanten. Mache ich so. Ne? Brauchen Zeigerwerke, brauchen Messing, brauchen Edelstahl, Gummiteil oder sowas. So mache ich das genauso. Hin, Jock, will ich gerne haben und so. Hey, er ist der Herr und es geht darum, Herr, zeige mir den Willen für, deinen Willen für mein Leben. Dass die Frucht aufwächst, die du möchtest. Bring mich mit Menschen heute in Verbindung, wo du glaubst, ich kann ein Segen für die sein. Völlig anders. Liebesbeziehung zu dem, der dich in einer Weise liebt, was unvorstellbar ist. Das ist der Preis, harter Preis. Der Preis dafür ist, deine Schuld am Kreuz niederzulegen. Die Dinge, die schiefgelaufen sind, am Kreuz legen und eine Vergebung zu empfangen. Die Vergebung vor allen Dingen auch anzunehmen. Mitunter ist es schwierig, Dinge, die wir gemacht haben, wo wir uns über uns selber so sehr ärgern, die Vergebung auch anzunehmen. Du darfst sie annehmen. Wir leben auf dieser Erde, die echt ein kompliziertes Leben und niemand bleibt schuldfrei und schuldlos. Es ist unmöglich. Wenn du möchtest, dass du keine Fehler begehst oder irgendwas, dann musst du sofort sterben ansonsten. Jeden Tag machst du Fehler, gehen dir Dinge schief. Es ist normal. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Dem anderen vergibst, dir vergibst, den anderen hilfst, dir helfen lässt und vergeben lässt. Der Preis ist, dass du ein Leben führst im Gehorsam ihm gegenüber. Dass dir wichtig ist, die Dinge zu tun, die ihm wichtig sind. Und er nicht der Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche ist, sondern weil er ist das Haupt und wir sind der Leib, wir sind Glieder an seinem Leib. Und deshalb ist wichtig, was das Haupt möchte. Meine Lieben, warum muss der Zimmermann sterben? Weil es der ist, der deinen Tod gestorben ist, den Tod der Gottesferne. Und das ist der Tausch am Kreuz. Und wenn du das annimmst, dann bekommst du sein Leben, seine Vergebung. Du bekommst die Robe der Gerechtigkeit. Du wirst reingewaschen mit seinem Blut. Du bekommst seinen Geist, der dir Weisheit gibt. Und du gehst in einer Weise vorwärts, was wirklich so wundervoll ist, dass es verdient, Leben genannt zu werden. Und so bete ich dafür, dass ihr das in euren Herzen mitnehmt und noch viel, viel, viel enger geht mit dem, der das Leben ist.